Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Ein Hauch von kaltem Krieg. Das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin erinnert an vergangene Zeiten. Nicht nur der Ort, ein Luftwaffenstützpunkt in Alaska, symbolisiert diesen historischen Kontext. Wieder entscheiden zwei Mächte über Europas Köpfe hinweg. Auf dem Weg nach Alaska hat Donald Trump im Flieger vor Journalisten seine Motivation so beschrieben.
I'm not doing this for my health, okay? I don't need it. I'd like to focus on our country, but I'm doing this to save a lot of lives.
Er tue es nicht für sich, würde sich lieber um sein Land kümmern, aber er wolle eben viele Leben retten. Die Erwartungen an dieses Treffen rangieren zwischen riesig und null, je nachdem, wen man fragt. Und wir fragen in dieser Sendung unsere Korrespondenten in Washington und in Kiew, hören die russischen Stellungnahmen davor und auch die Stimmen aus Berlin im Vorfeld dieses Treffens. Aber dieser Gipfel in Alaska ist nicht das einzige wichtige Thema an diesem heutigen Abend. Das Scheitern im Ringen um eine Plastikkonvention und die Suche nach einem neuen Bahnchef oder einer neuen Bahnchefin. Auch dazu hören Sie gleich mehr in dieser Sendung, zu der Sie herzlich begrüßt, Jonas Rehse. Voraussichtlich ab 21.30 Uhr unserer Zeit sollen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska zusammenkommen, zum ersten Mal seit 2018 persönlich. Als historisch wird das Treffen eingeordnet, entsprechend hoch sind die Erwartungen, doch die Signale im Vorfeld, gerade aus Washington, sind recht widersprüchlich. Doris Simon, unsere USA-Korrespondentin, live aus Washington zugeschaltet, kann das für uns etwas einordnen. Doris, auf der einen Seite will Donald Trump den Krieg beenden, so schnell wie möglich, auch aus finanziellen Gründen. Auf der anderen Seite droht er Putin mit ernsthaften Konsequenzen, wenn dieser kein Entgegenkommen zeigen würde. Mit welchen Zielen geht denn Donald Trump in dieses Treffen?
Ja, die Ziele ändern sich nicht so gravierend, aber der Ansatz ändert sich manchmal von Tag zu Tag, wie Donald Trump da hinkommen will. Also was er will von Russland jetzt bei diesem Treffen, ist eine Zusage zu einem Waffenstillstand und wie schon gesagt, möglichst schnell. Er hat gesagt, er will auch über den Austausch von Gebieten sprechen, aber er wolle keine Entscheidungen treffen. Gestern hat er nochmal die Hoffnung ein bisschen gedämpft. Es könnte auch sein, dass gar nichts dabei rauskommt. Die Entscheidung soll nach Trumps Vorstellung bei einem zweiten Gipfel fallen, bei dem dann auch der ukrainische Präsident Zelensky dabei sein würde. Ja, und sonst hat sich Trump offen gezeigt für Business Deals, also Gespräche über Handel, Investitionen. Und das sieht man ja auch daran, wer bei den Delegationen dabei sitzt auf beiden Seiten, Russland und den USA. Da sind eben auch die Finanz- und Handelsminister dabei.
Ja, vielleicht können wir dann noch gleich darauf zu sprechen kommen. Wer fliegt denn alles mit US-Präsident Trump nach Alaska?
Ja, also man kann natürlich erwarten, dass der Außenminister dabei ist. Es ist auch der Sondergesandte für Russland dabei, Trumps alter Freund Steve Witkoff. Aber dabei, wie gesagt, auch Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Lutnick, der CIA-Direktor John Ratcliffe und seine Chief of Staff aus dem Weißen Haus. Das heißt, es geht nicht nur um die Ukraine, das ist ganz klar.
Sondern?
Eben zum Beispiel wahrscheinlich auch über die von Russland angebotenen Gesprächsmöglichkeiten über Handel. Und Russland hat ja außerdem angeboten, dass man, weil demnächst das Atomabkommen abläuft, dass man da auch drüber reden könnte, eine Erneuerung.
Der Abflug der Air Force One wurde live im Fernsehen übertragen, habe ich auf CNN gesehen. Ganz so, als ob das ganz besondere Bilder schon wären. Wie hoch sind die Erwartungen denn in den USA an diesen Gipfel? Hierzulande gibt es kaum ein anderes Thema. Wie sieht es in Washington aus?
Es gibt hier viele andere Themen, unter anderem, dass hier die Nationalgarde in der Hauptstadt eingesetzt wird und jetzt hier auch wirklich die Polizei komplett übernommen hat. Auch noch andere Themen, die Leute hier beschäftigen. Die Erwartungen in Umfragen sind nicht hoch. Eine Mehrheit der Bürger hat das Gefühl, dass der Präsident Russlands Präsident Putin zu sehr traut. Das sind eben auch die Befürchtungen von Menschen, die die Ukraine hier unterstützen, auch in der Politik in den USA, weil eben Wladimir Putin von Donald Trump ja, so hofiert wird mit einer Einladung in die USA, Putin mit internationalem Haftbefehl gesucht, auch so viele Vorleistungen, dass Trump jetzt davon schon von einem Gebietsaustausch spricht und Druck ausübt auf den ukrainischen Präsidenten. Er sagt, also klar macht, dass er erwartet, dass der ukrainische Präsident dem zustimmt. Es gibt einfach diese Angst in den Kreisen, die hier die Ukraine unterstützen, von einem Helsinki 2, also einer Wiederholung von 2018, wo Trump sich, man kann es nicht anders sagen, von Putin hat über den Tisch ziehen lassen. Und gerade auch dieses Angebot von Putin kann über Handel und Investitionen reden, weil er weiß, dass Donald Trump da anfällig ist, dass ihn das interessiert. Mhm. Und gemischt mit eben Donald Trumps Wunsch, jetzt ganz schnell eine Einigung hinzubekommen, das sind gefährliche Fallstricke für die Ukraine.
Danke, Doris Simon, für diese Einschätzung live aus Washington. Und die Frage nach den Erwartungen gebe ich gleich weiter nach Kiew zu unserem Korrespondenten dort, Nils Buhler. Nils, in Alaska geht es um das Schicksal von 37 Millionen UkrainerInnen und Ukrainer, die aber nicht vertreten werden. Mit welchen Gefühlen, mit welchen Erwartungen blickt man in der Ukraine auf das Treffen Trump-Putin?
Gerade hat sich Selenskyj nochmal vor ungefähr einer halben Stunde zu Wort gemeldet in einer Videobotschaft und hat gesagt, man setze auf Amerika und seine Stärke, Russland unter Druck zu setzen. Die Ukraine sei jetzt bereit, maximal produktiv an einer Friedenslösung mitzuarbeiten. Und er hat jetzt auch nochmal hervorgehoben, dass ein Dreiergespräch müsse es geben zwischen ihm, Trump und Putin. Das scheint augenblicklich also so ein bisschen das wichtigste Ziel zu sein aus seiner Sicht für dieses Treffen in Alaska. Und das hatte Trump ja in der Vergangenheit auch schon mehrfach betont, dass es danach nochmal zu diesem zweiten Gipfel kommen müsste und dort die drei Staatschefs zusammenkommen. Und dann gehört natürlich nach wie vor, das hat er in den letzten Tagen immer wieder betont, zu Selenskyjs Zielen, dass es vor echten Verhandlungen einen Waffenstillstand geben müsse und es brauche auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine.
Donald Trump hat auf seinem Flug nochmal betont, die Ukraine müsse selbst über Gebietsabtretungen verhandeln, dann in einem angesprochenen zweiten Gipfel. Aber es scheint ja schon so momentan, als ob Gebietsabtretung gar nicht mehr zu vermeiden wären. Oder wie wird das in der Ukraine gesehen?
Na, in der Ukraine kommt es ganz drauf an, was man denn unter Gebietsabtretung versteht. Also wenn man beispielsweise damit meint, dass man den Konflikt jetzt einfriert an der Frontlinie und faktisch sozusagen akzeptiert, dass diese besetzten Gebiete dahinter von Russland, dass man die eben gerade nicht kontrollieren kann, dass man die auch militärisch nicht wieder befreien kann, dann gibt es doch viele Menschen, die sagen, das ist nun mal die Realität und dann muss es da eine schmerzhafte Entscheidung geben, damit der Krieg vorbeigeht. Aber wenn es darum geht, jetzt juristisch zu sagen, rechtlich zu sagen, wir erkennen das als russisches Staatsgebiet an, das will hier eine Mehrheit nicht. Und es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wen man denn fragt. Also beispielsweise bei den Soldaten, mit denen wir auch sprechen konnten, da hören wir ganz oft, dass sie das sehr strikt ablehnen, die Gebietsabtretung überhaupt. Und man hört dann sehr oft, dass sie sagen, ja, wofür haben wir denn dann eigentlich gekämpft? Wofür sind denn unsere Kameraden gestorben, wenn wir das jetzt alles akzeptieren?
Wie sieht denn überhaupt die Verhandlungsposition momentan aus ukrainischer Sicht aus? Der Kriegsverlauf, der scheint ja jetzt eher zugunsten Russlands zu verlaufen. Welche Entwicklung gibt es da im Moment?
Ja, die Ukraine ist nach wie vor sehr stark im Druck, unter Druck vor allem im Osten des Landes, bei Pokrovsk da ein sehr wichtiger Knotenpunkt. Wenn der in die Hände von Russland fallen würde, würde das bedeuten, dass Russland unter Umständen dann sehr schnell weiter vorrücken könnte, weil dann einfach dahinter im Westen lange Zeit keine großen Siedlungen kommen. Und wenn man da auf die Karte und den Frontverlauf schaut, dann sieht man eine regelrechte Zange, die sich da um diese Stadt schließt. Präsident Selenskyj hat heute aber auch noch mal gesagt, dass man ja dort jetzt auch zusätzliches Personal hin entsendet hat in die Region. Und er hatte in den vergangenen Tagen auch noch mal betont, dass das Verhältnis, was Verwundete oder allgemein die Verluste, also Verwundete und Tote angeht, dass das auf russischer Seite besonders groß vor allem wäre, die Verluste. Also 3-1 sozusagen, dass die russischen Verluste da dreimal höher wären als die der Ukraine. Das sind Zahlen, die können wir jetzt unabhängig nicht überprüfen, aber auch in der Vergangenheit hatten Militäranalysten gezeigt, dass die Verluste auf russischer Seite sehr hoch sind.
Danke, Nils Buhler, live aus Kiew. Russlands Außenminister Sergei Lavrov ist schon in Anchorage in Alaska gelandet und das mit einer besonderen Botschaft auf seinem Pulli gedruckt. CCCP steht da in großen Lettern auf seinem Pulli unter seiner Weste, die russische Abkürzung für Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Eigentlich ein offener Hinweis auf die russische Zielsetzung, das alte Reich wiederherzustellen. Man habe eine klare Position, sagte er bei seiner Ankunft in Alaska, wie die russische Position konkret aussieht. Frank Eichmann.
Präsident Putin im Juni vor einem Jahr. Kein vorübergehender Waffenstillstand, wie es beispielsweise der Westen wünscht, um Verluste auszugleichen, das Kiewer Regime neu auszurüsten und es auf neue Angriffe vorzubereiten. Der Konflikt soll nicht eingefroren, sondern beendet werden. Und wenn Kiew seine Truppen vollständig abzieht aus den Regionen Donetsk, Lugansk, Saporizhia und Cherson, sind wir bereit, unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen. Genau diese Form wurde auch in den vergangenen Tagen von russischen Politikern und Propagandisten aufgerufen als Geschäftsgrundlage für den Alaska-Gipfel. Schließlich erklärte Russland ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn die 4 nur zum Teil besetzten ukrainischen Gebiete in der Verfassung zum eigenen Staatsgebiet und damit Territorien, die ohne jeden Zweifel völkerrechtlich zur Ukraine gehören, weshalb der ukrainische Präsident sie gar nicht abtreten kann. Russland will seinem Nachbarn für einen Frieden auch einen Regierungswechsel vorschreiben, eine Verfassungsänderung, die Entmilitarisierung, ein Ende westlicher Waffenhilfen. Auf dem Tisch liegt eher eine Kapitulationsforderung als ein Verhandlungsangebot. Kommt Putin damit weiter durch? Selbst einem Einfrieren des Krieges, einem Waffenstillstand, widersetzt er sich seit dem Frühjahr. Welche Wahl hat Putin also in Alaska, fragte der russische Journalist Alexei Venediktov, früher Chefredakteur des Hörfunksenders Echo Moskwy, abgeschaltet kurz nach Kriegsbeginn. Putin hat die Wahl, die Militäroperation wie bisher fortzusetzen, zum Teufel mit dem, was die US-Regierung sagt oder Trump persönlich. Er kann das ignorieren und muss dann die Konsequenzen tragen. Oder er opfert etwas bei seiner Offensive, um Trump quasi in seinem Einflussbereich zu halten. Und Putin hat sich wohl entschieden, dass ein persönliches Treffen mit Trump ihm helfen kann, dieses Dilemma aufzulösen und eine aus seiner Sicht falsche Entscheidung Trumps zu verhindern. Ein wirklich wichtiges Ergebnis wäre es, so Venediktov im YouTube-Kanal Zhivoy Gvost, wenn Trump Putin davon überzeugen kann, sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky persönlich zu treffen. Ein volles Waffenstillstandsangebot dürfte Putin nicht im Gepäck haben. Vielleicht aber ein eingeschränktes, zum Beispiel kein Drohnen- und Gleitbombenkrieg mehr im Hinterland. Den Krieg fortsetzen, aber keine schärferen US-Sanktionen befürchten zu müssen, das hätte einen weiteren gewünschten Effekt. Aus der Antikriegsfront des Westens hätte Moskau die freundlicheren USA herausgelöst und Westeuropa isoliert. Dass Bundeskanzler Merz am Mittwoch mit Zelensky an seiner Seite und mehreren westlichen Staatschefs mit Trump über die Gipfelziele sprach, unwichtig zu vernachlässigen, so Alexei Fadejew vom russischen Außenministerium. Die Europäer geben nur Lippenbekenntnisse ab zu den diplomatischen Bemühungen Washingtons und Moskaus zur Lösung der Krise in der Ukraine. Tatsächlich sabotiert die EU die Lösung. Brüssel verbirgt das nicht einmal und betont, dass die EU, unabhängig von den Gipfelergebnissen, weiterhin Waffen und Gelder in das Kiewer Regime pumpen und versuchen wird, den Sanktionsdruck auf unser Land zu erhöhen. Russische Staatsmedien wie auch Politiker sehen im Alaska-Gipfel ein Zeichen für eine Art entstehender Parallelwelt. Deutlich engere politische und wirtschaftliche bilaterale Beziehungen zu den USA, tolle Deals zum gegenseitigen Vorteil. Und wenn es gut läuft aus russischer Sicht, dann weitgehend abgekoppelt vom Kriegsverlauf in der Ukraine.
Aus Moskau, Frank Eichmann. Mit einer Mischung aus Spannung und Angst blickt man in Europa auf das Treffen. Unberechenbar haben sich ja schon beide Teilnehmer in Alaska gezeigt. Am Mittwoch hatte die Bundesregierung zusammen mit den europäischen Partnern per Videokonferenz nochmal Donald Trump ihre Argumente mitgeteilt. Jetzt heißt es abwerten. Aus Berlin, Markus Pindur.
Die Europäer können nichts anderes tun, als abzuwarten, was das Gespräch zwischen Trump und Putin bringt. Die Erwartungshaltung ist gering. Bundeskanzler Merz hat vor dem Gipfeltreffen in Alaska an den russischen Machthaber Putin appelliert, das Gesprächsangebot ernst zu nehmen. 3,5 Jahre nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine habe Russland jetzt die Gelegenheit, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Feindseligkeiten einzustellen. Ziel müsse ein weiterer Gipfel sein, an dem auch der ukrainische Präsident Selenskyj teilnehme. Doch ob dem Treffen in Anchorage ein zweites unter Einbeziehung Selenskyjs folgt, ist mehr als ungewiss. Denn Putin habe bislang keinerlei Kompromissbereitschaft erkennen lassen, so Thomas Röwekamp, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages im Sender Welt.
Das ist schlicht das Ergebnis der bisherigen Verhandlungstaktik von Wladimir Putin. Es hat schon mehrere diplomatische Anläufe gegeben über einen Waffenstillstand oder Möglichkeiten zu einem längerfristigen Frieden in der Ukraine zu führen. Immer wieder ist es an Russland gescheitert. Immer wieder hat Russland solche Verhandlungen blockiert. Und deswegen sind die Erwartungshaltungen an den Gipfel heute gering.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, warnte zudem, der russische Angriffskrieg in der Ukraine dürfe keinesfalls eingefroren werden. Das wäre ein fataler historischer und geopolitischer Fehler. Ein eingefrorener Konflikt sei ein Nichtfrieden. Es entstünden de facto russische Gebiete, auch wenn sie völkerrechtlich nicht anerkannt werden würden, so die FDP-Politikerin. Für jeden Schurken in dieser Welt, so Strack-Zimmermann, wäre das Signal, er müsse nur lange genug Krieg führen, um das zu bekommen, was er wolle. Die Sorge, Trump und Putin könnten sich zu Lasten der Ukraine und der Europäer einigen, treibt auch den CDU-Verteidigungspolitiker Röwekamp um.
Das letzte Wort über die Bedingungen eines Waffenstillstandes oder sogar einer Waffenruhe kann Amerika nicht mit Russland verhandeln, sondern das ist eine originäre Angelegenheit der Ukraine und betrifft eben den Staat der Ukraine und sein Volk. Das heißt, es kann nur darum gehen, dass darüber nachgedacht wird, unter welchen Bedingungen gegebenenfalls die Waffen schweigen können, aber ohne die Ukraine wird eine solche Verhandlungslösung nicht gefunden werden.
Ob Putin sich darauf einlässt, ist äußerst fraglich. Denn eines seiner Hauptziele sei es, Europäer und die USA zu spalten, so Thomas Jäger, Professor für internationale Politik an der Universität Köln.
Am Ende geht es ihm darum, einen Keil zwischen die USA und Europa zu treiben, am liebsten die USA aus Europa zu vertreiben. Denn wenn Putin das Ziel umsetzen will, Russland zur Weltmacht zu entwickeln, und das ist sein Ziel, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, dann kann ihm dies nur gelingen, wenn er die politische Dominanz über Europa erzielt.
Das wissen die Europäer, jedenfalls eine Mehrheit von ihnen. Trump hatte zuletzt das Treffen in Alaska als eine Art Vorstufe zu einem zweiten Treffen unter Einbeziehung der Ukraine dargestellt. Bundeskanzler Merz hatte am Mittwoch in einer Videoschalte mit Trump daran erinnert, dass die Ukraine nach einem Waffenstillstand starke Sicherheitsgarantien brauche. Trump hatte dem zugestimmt, doch die Skepsis ist groß, ob Trump bei dieser Haltung bleibt.
Markus Pindur berichtete und wir informieren Sie natürlich auch weiterhin über den Verlauf des Gipfels in Alaska hier im Programm, ausführlich dann wieder um 23.10 Uhr in Das war der Tag. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk um 18.28 Uhr. Vor 4 Jahren haben die radikal-islamische Taliban Afghanistan erobert. Die westlichen Streitkräfte waren ziemlich überrumpelt. Die Menschenrechtslage hat sich seitdem dort nochmal verschlimmert. Über ein Bundesaufnahmeprogramm hatte die Bundesregierung nach der Machtübernahme der Taliban besonders gefährdeten Menschen eine Aufnahme versprochen. Darüber herrscht seit Monaten ein Rechtsstreit, denn die Betroffenen warten bislang vergeblich auf ihre Visa und haben daraufhin geklagt. Jetzt hat die Bundesregierung eingelenkt, die Visa müssen erteilt werden. Rechtsstreit droht aber noch an anderer Front. Jörg Münchenberg.
Der Konflikt um Afghanen, die trotz deutscher Aufnahmezusage aus Pakistan nach Afghanistan abgeschoben werden, geht in eine neue Runde. So hat die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl sowie das Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte heute Strafanzeige gegen Außenminister Johann Wadephul, CDU, sowie Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU gestellt. Der Vorwurf: unterlassene Hilfeleistung. Den abgeschobenen Afghanen drohten willkürliche Inhaftierung, Misshandlungen oder oder sogar Hinrichtungen, warnt Pro-Asyl. Diese Gefährdung aber sei Resultat deutschen Regierungshandelns. Seit Monaten sitzen über 2000 Afghanen in Pakistan fest. Die Bundesregierung hatte nach der Machtübernahme der Taliban vor 4 Jahren besonders gefährdeten Menschen, die davor etwa als Ortskraft für die Bundeswehr oder auch als Journalist gearbeitet hatten, eine Aufnahme zugesagt. Ursprünglich war davon die Rede, 1000 Personen pro Monat aufzunehmen. Diese Zahl wurde nicht einmal ansatzweise erreicht, auch aus innenpolitischen Gründen. Dobrindt hatte das Programm nach den Bundestagswahlen im Februar sogar gestoppt. Seit ein paar Tagen nun führen die pakistanischen Behörden verstärkt Razzien durch und schieben die Betroffenen dutzendfach nach Afghanistan ab. Laut Pro-Asyl sind zudem in den Wochen davor in Pakistan bereits 400 afghanische Staatsangehörige mit deutscher Aufnahmezusage verhaftet worden. Dobrindt äußerte sich gestern jedoch nur zurückhaltend.
Wir haben jetzt in Erfahrung gebracht, dass auch Afghanen betroffen sind, die bei uns in einem Programm sich befinden. Wir sind in Kontakt mit den pakistanischen Behörden, um darauf hinzuweisen, dass es sich hier um Menschen handelt, die bei uns in einem Programm sich hier befinden.
Obwohl sich die Lage für die betroffenen Afghanen in Pakistan dramatisch verschärft hat, ist die Bundesregierung nicht bereit, die bisherige Vorgehensweise, die oft Monate in Anspruch nimmt, zu überdenken. Das hatte Dobrindt ebenfalls klargestellt.
Es gibt bei uns keine andere Position, als dass wir jeden Einzelnen, der sich aus der vorherigen Wahlperiode in Islamabad befindet und dem zum Teil Aufnahmezusagen gemacht worden sind, dass wir die einer Einzelfallprüfung entsprechend zuführen, um zu überprüfen, ob erstens Sicherheitsbedenken bestehen, zweitens das komplette Aufnahmeprogramm dann auch durchgeführt werden kann und drittens überhaupt eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage besteht oder nicht.
Das Außenministerium wiederum hat den Afghaninnen und Afghanen aus den Aufnahmeprogrammen ebenfalls Hilfe zugesagt. Man stehe mit der pakistanischen Regierung in Kontakt, um den Schutz der Menschen zu gewährleisten, heißt es in einer Erklärung. Die in Pakistan Verhafteten sollten wieder freikommen. Denjenigen, die bereits abgeschoben worden sind, soll eine Rückkehr nach Islamabad ermöglicht werden. Ob sich aber die regierenden Taliban überhaupt darauf einlassen werden, ist bislang unklar.
Es sollte ein Meilenstein im Kampf gegen den Plastikmüll sein. Ein weltweites Abkommen unter dem Dach der Vereinten Nationen. Doch wieder mal herrscht vorerst Ernüchterung. Zum zweiten Mal haben die Verhandlungen zu einem Plastikabkommen ohne Ergebnis geendet. Dieses Mal in Genf. Von dort Katrin Hondl.
Este camino no es una carrera corta, sino una maratón.
Ein Marathon und kein Kurzstreckenlauf sei der Weg zum globalen Plastikabkommen, sagte der Konferenzvorsitzende am Morgen im großen Plenarsaal der Vereinten Nationen in Genf. Und zumindest da konnte ihm keiner und keine der übermüdeten Delegierten aus aller Welt widersprechen. Klar ist aber auch, wieder sind sie gescheitert beim Versuch, sich auf einen Vertrag zu einigen, der die zerstörerische und gesundheitsschädliche Plastikmüllflut auf dem Planeten wirkungsvoll eindämmt.
We didn't get what we came here for, that's the reality, and we are leaving disappointed.
Enttäuschung über das erneute Scheitern bei Inga Andersen, der Direktorin des UN-Umweltprogramms UNEP. Und natürlich auch bei den Delegierten, die bis zur letzten schlaflosen Nacht verhandelt haben, wie Eva Kracht, Abteilungsleiterin Internationales und Europa im Bundesumweltministerium.
Wir haben hier in den letzten Tagen eine große Dynamik gesehen, um wirklich zu einer Einigung zu kommen. Und das bedeutet was? Denn hier verhandeln 180 Länder mit sehr unterschiedlichen Interessen. Da sind auf der einen Seite kleine Inselstaaten und auf der anderen Seite solche Länder, deren Volkswirtschaften stark vom Verkauf von Erdöl und der Produktion von Plastik abhängen. Diese Interessen müssen wir überwinden und das braucht Zeit. Wir waren auf einem guten Weg hier, jetzt ist uns die Zeit ausgegangen.
Deutschland und die EU gehören zu den mehr als 100 Ländern, die für die Eindämmung der Plastikmüllmassen auch eine Begrenzung der Plastikproduktion fordern. Außerdem Verbote von gefährlichen Chemikalien und Einwegplastikprodukten wie Bechern oder Trinkhalmen. Auf der anderen Seite wollen einige erdölproduzierende Länder keine strengen Regeln und Produktionslimits, sondern nur Auflagen für Plastikmüllentsorgung und Recycling. Umweltschutzorganisationen bedauern, dass in Genf keine Einigung erreicht wurde, sagen aber auch, besser vorerst kein Abkommen als ein schwaches. Moritz Jäger-Roschko, Plastikexperte von Greenpeace.
Dementsprechend sind wir froh, dass es weiterhin diese historische Chance gibt auf ein effektives Abkommen, das wirklich die Plastikkrise in der Gesamtheit angeht. Wir sehen aber auch, dass weiterhin eine kleine Minderheit von erdölproduzierenden Staaten wie Iran, Saudi-Arabien, Russland und die USA sich gegen die breite Mehrheit hier widersetzen. Und dementsprechend müssen wir gucken, wie der zukünftige Arbeitsmodus aussehen kann, um wirklich zu diesem Abkommen zu kommen, was die Welt braucht und die Mehrheit der Staaten will.
Es wird also zunächst darum gehen müssen, eine neue Strategie zu finden, um den Marathon zum Plastikabkommen doch noch zu bewältigen. Denn auch nach dieser planungsgemäß letzten Runde in Genf werden die Verhandlungen weitergehen. So hat es der Konferenzvorsitzende am Ende der finalen Plenarsitzung verkündet.
All right, thank you very much, Kuwait. The fifth session is adjourned to be resumed at a later date.
Wann und wo die nächsten Gespräche stattfinden werden, ist noch nicht bekannt. Dass die Zeit drängt, dagegen schon.
Plastik bedroht die menschliche Gesundheit, das Klima, die Umwelt massiv. Und die Plastikproduktion soll auch in den nächsten Jahren noch massiv wachsen und das Plastikproblem einfach dementsprechend noch weiter zunehmen.
Das Ringen um ein UN-Plastikabkommen. Der Bericht aus Genf war das von Katrin Hondl. Die Deutsche Bahn müsse schneller, schlanker, schlagkräftiger und wirtschaftlicher werden. Mit diesen Worten begründete Verkehrsminister Patrick Schnieder seine Entscheidung, den langjährigen Bahnchef Richard Lutz vorzeitig vor die Tür zu setzen. Auch dieser hatte es nicht geschafft, die riesigen Probleme der Bahn zu lösen. Um eine Nachfolge scheint sich momentan niemand so recht zu reißen. Auch deswegen steht die Art und Weise der Entscheidung in der Kritik. Die Entscheidung selbst aber nicht, wie Dagmar Pepping berichtet.
Patrick Schnieder, der neue Verkehrsminister von der CDU, versuchte Ruhe auszustrahlen, als er Fragen nach seiner ersten großen Entscheidung im Amt beantworten musste. Das vorzeitige Aus für Bahnchef Richard Lutz hatte sich seit Wochen angedeutet. Dass der Minister aber keinen Nachfolger an der Spitze des Staatsunternehmens präsentieren konnte, kam allerdings überraschend.
Der Prozess, einen Nachfolger zu finden, ist ja nicht aus der Hand oder aus dem Ärmel zu schütteln, sondern es ist ein Prozess, den der Aufsichtsrat ja letztlich entscheidet. Und den gehen wir jetzt ganz sorgfältig und formal an.
Eine der einflussreichsten Personen im Kosmos der Bahn reagierte irritiert. Martin Burkert, der Chef der Eisenbahngewerkschaft EVG. Seines Zeichens stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Bahn AG. In einer Stellungnahme auf der Homepage seiner Gewerkschaft sagt Burkert:
Dass Minister Schnieder den Bahnchef entlässt, ist sein Recht. Dass er das tut, ohne eine Nachfolge zu präsentieren, nehmen wir aber überrascht zur Kenntnis.
Ein Führungsvakuum verbiete sich. Angesichts der dramatischen Lage bei der Bahn schiebt der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete hinterher.
Ich bin froh, dass Herr Lutz das so lange weiterführt, bis ein Nachfolger da ist,
sagt der kritisierte Verkehrsminister. Es drängt sich die Frage auf, was wäre gewesen, wenn der 61-jährige Lutz dazu nicht bereit gewesen und sofort gegangen wäre. Bis zum 22. September soll nun möglichst ein Nachfolger gefunden werden. Dann will Verkehrsminister Schnieder nämlich seine Pläne für eine Reform der Bahn vorlegen. Sein Motto:
Erst die Strategie, dann das Personal. Und das Personal muss eben zur Strategie passen und das umsetzen können.
Diese Person zu finden, ist Aufgabe des Aufsichtsrates. Genauer gesagt des sogenannten Personalausschusses. Dem gehören 4 Mitglieder an. Der Gewerkschaftschef Martin Burkert, der über Schnieders Vorgehen so überrascht war. Dann der Vorsitzende des Aufsichtsrates Werner Gatzer, ein ehemaliger Staatssekretär im Finanzministerium mit SPD-Parteibuch. Dazu kommt die ranghöchste Beamtin im Verkehrsministerium, Staatssekretärin Claudia Elif-Stutz und die Vorsitzende des Konzernbetriebsrates der Bahn, Heike Moll. Der Personalausschuss bereitet auch die Vertragsmodalitäten für den künftigen Bahnchef vor. Die Suche könnte dauern. Dem Vernehmen nach hat sich der Aufsichtsrat in den vergangenen Wochen einige Körbe geholt. Der Verdienst eines Bahnchefs kann sich übrigens sehen lassen. Im vergangenen Jahr verdiente Lutz 2,1 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Eine Frau an der Spitze der Bahn AG gab es noch nie. Seit der Bahnreform 1994 wurde der Konzern von 4 Männern geführt. Derzeit kursieren einige Namen, wer den Konzern mit seinen weltweit fast 340.000 Mitarbeitern übernehmen könnte. Im Spekulationstopf sind unter anderem die Chefin von DB Regio Palla, Ex-Finanzminister Kukis und der Chef von Siemens Mobility Peter. Verkehrsminister Patrick Schnieder, der bei der Auswahl ein entscheidendes Wort mitsprechen wird, beschreibt die Herausforderungen für den oder die Neue.
Die Bahn ist in einem desolaten Zustand. Ich möchte eine Bahn, die pünktlich ist, die sauber ist, die sicher ist, die wirtschaftlich fährt.
Falls der Aufsichtsrat bis Ende September, wenn Schnieder seine Zukunftspläne für die Bahn vorstellt, keinen neuen Konzernchef findet, dann hat vor allem einer ein Problem, der neue Verkehrsminister.
Die Bahn sucht einen neuen Chef. Das war der Beitrag von Dagmar Pepping zum Ende dieser Sendung. Mein Name ist Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören.